ARD. Wie ist das bei euch? Habt ihr immer sofort eine Meinung zu den Dingen und ordnet schnell ein, ob ihr was richtig oder falsch bzw. gut oder böse findet? Ich habe ja das Gefühl, heute ist das schon fast Standard. Sofort eine Front aufmachen, klar Stellung beziehen, gerade bei politischen Einstellungen. Und so ein eindeutiges Weltbild kann natürlich auch Halt und Sicherheit geben. Jedenfalls, bis man merkt, so stimmt das alles für mich nicht mehr. Das hat Sophie erlebt. Sie wächst in einer Sekte auf und irgendwann wird ihr klar,
jetzt muss ich wirklich etwas ändern, weil sonst gehe ich daran kaputt. Ich wusste, das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens.
Diese wichtige Entscheidung kann Sophie nur treffen, weil sie einen Menschen kennenlernt. Einen Menschen, der so ganz anders ist als alle, mit denen sie bisher zu tun hat. Er zeigt ihr, es gibt ein ganz anderes, freieres Leben.
Deswegen war es für mich so wichtig, dass du da warst, weil sonst hatte ich ja keine Freunde.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch. Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Sophie und die Abgründe des Glaubens. Die strenggläubige Sekte, bei der Sophie aufwächst, ist die Zeugen Jehovas. Vielleicht hat schon mal einer bei euch an der Tür geklingelt. Ich persönlich fände es ja furchtbar peinlich, andere von meinem Glauben überzeugen zu müssen. Aber dieser sogenannte Predigtdienst ist für einen guten Zeugen Jehovas ein Muss und entscheidet darüber, wie angesehen man in der Organisation ist. Egal, ob von Tür zu Tür oder in der Fußgängerzone. Für die Mitglieder ist klar, wenn ich alles richtig mache und mich an die Regeln halte, komme ich ins Paradies. Die anderen, die in der Welt da draußen, sind vom Teufel.
Als Kind, man fühlt sich natürlich auf der einen Seite als was ganz Besonderes, also dass man quasi von Gott auserwählt ist, dass man eine Art Elite der Menschheit abbildet, das ist ja auch der Hintergedanke der Zeugen Jehovas, aber trotzdem ist es natürlich auch mit sehr viel Einsamkeit verbunden. Man isoliert sich selbst von Ungläubigen und merkt irgendwo, okay, ich bin ganz anders, ich möchte natürlich auch dazugehören, der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen und besonders in diesen jungen, prägenden Jahren ist es schon traurig, weil man als Kind natürlich dann auch ausgegrenzt wird oder sich selber auch zum Außenseiter macht.
Sophies Kindheit ist voller Rituale. Aber nicht solche, wie wir sie kennen, mit Weihnachtsbaum am 24. Dezember oder Eiern und Schokolade zu Ostern. Solche Feste werden bei den Zeugen Jehovas gar nicht gefeiert. Und die Kinder dürfen auch nicht auf Kindergeburtstage gehen. Sophie muss stattdessen zu vielen Treffen im sogenannten Königreichssaal. Da werden gemeinsam Buchstunden abgehalten und aus Broschüren wie dem Wachturm vorgelesen. Sie lernt, still zu sein und zuzuhören, auch wenn sie vieles nicht versteht. In diesen Treffen wird Sophie und den anderen Kindern eingetrichtert, woran ihre Gemeinschaft glaubt. Ganz wichtig ist dabei der Weltuntergang.
Ich persönlich habe mir das immer sehr bildlich vorgestellt als Kind. Also ich bin dann teilweise auch früh zum Fenster gelaufen, habe nach draußen geschaut, ob es brennt, weil ich einfach gedacht habe, dass jeden Moment dieser Weltuntergang namens Armageddon kommt. Und dann hat es aber nie gebrannt und dann war ich schon fast enttäuscht, weil für mich war der Glaube an den Weltuntergang immer damit verbunden, dass ich danach, nach diesem Weltuntergang, nach dieser Reinigung der Erde von allem Bösen, ein ewiges Leben in einem Paradies habe. Also dass ich quasi einfach auf ewig glücklich vor mich hin lebe. Und damit, dass er aber kein Weltuntergang eingetreten ist, kam natürlich auch kein Paradies.
Sophie ist einerseits stolz auf ihren Glauben, aber gleichzeitig auch irgendwie neidisch, wenn andere Kinder von Geburtstagskuchen und lustigen Spielen erzählen. Für sie ist das eine verbotene Welt, denn all das ist angeblich unchristlich und eine Sünde gegen Gott.
Ich hatte immer diesen wahnsinnig starken Druck verspürt, diese perfekte Christin sein zu müssen, also nicht zu sündigen. Und da ich ja immer dachte, dass Gott auch meine Gedanken sieht, weiß er ja alles Schlimme, was ich denke auch. Das macht einem schon Angst.
Also nicht nur das, was man tut, kann eine Sünde sein, sondern auch das, was man denkt. So können ja schon die kleinsten geheimen Wünsche Schuldgefühle auslösen. Da will Sophie lieber alles richtig machen. Und außerdem mag sie ja auch die Menschen, denen sie bei den vielen Zusammenkünften begegnet.
Das hat schon seine Vorteile, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich in einer sehr großen, engen Familie. Also man sagt, meine Glaubensbrüder, meine Glaubensschwestern. Das gibt einem schon so ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Plus man hat natürlich durch dieses Elite-Denken einfach ein ganz, ich würde schon fast sagen, eine arrogante Haltung, weil man natürlich sich für was Besseres hält. Man glaubt, man ist von Gott höchstpersönlich auserwählt. Das macht schon was mit einem. Aber natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist natürlich auch dieses enge Gemeinschaftsgefühl ja eigentlich ein Sektenstilmittel, um die Gruppe auch ein bisschen zu isolieren.
Sophie erzählt noch von einer anderen Vorschrift, die ich besonders krass finde. Selbst in lebensbedrohlichen Situationen dürfen Mitglieder keine Bluttransfusionen annehmen. Das Blut ist nämlich angeblich heilig. Das eigene Blut darf also nicht mit fremdem Blut vermischt werden. Dass diese Regel auch ihr Todesurteil sein kann, weiß sie schon als Kind.
Das war mir klar, wenn ich einen Unfall habe auf Klassenfahrt, was auch immer. Ich hatte immer diesen sogenannten Blutausweis dabei, hatte den in so einem kleinen pinken Umhängetäschchen in meinem Schulranzen und wusste ganz genau, okay, wenn jetzt meine Eltern nicht da sind, ich sage das auch den Ärzten. Also ich hätte das auch gern gemacht, weil dann hätte ich nämlich Jesus nachgeahmt und wäre quasi als Märtyrerin gestorben und oder ja, also ganz pathetisch gesprochen, ne? Dann hätte ich ja auch das eher geschafft ins Paradies. Da hätte ich mich ja auch nicht durch dieses jetzige irdische Leben voller sündiger Verlockungen quälen müssen, sondern ich wäre ja schon eher am Ende am Ziel quasi angekommen.
Echt unglaublich, dass sich ein Kind den Tod als schön vorstellt. Für Sophie wird das Paradies tatsächlich zu einer Art Rettungsort. Denn das irdische Leben, wie sie es nennt, ist für sie alles andere als paradiesisch. Sophie ist gerade mal 7, als sie mitbekommt, wie die Eltern immer mehr streiten. Abends liegt sie in ihrem Bett und hört die lauten Stimmen und das Schreien aus der Küche. Sie hat Angst, muss weinen. Ihr einziger Trost ist ihr Plüschhund Ela. Einige Wochen später rufen die Eltern sie dann in die Küche und sagen ihr, dass ihr Papa auszieht. Die Trennung ist hässlich, erinnert sie sich. In dem Ehestreit schlagen sich die Zeugen Jehovas auf die Seite der Mutter. Der Vater wird aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Sophie darf ihren Vater dann nur noch an jedem zweiten Wochenende sehen. Sie bleibt bei der Mutter.
Meine Mutter hat sehr viel Gewalt in der Erziehung angewandt und hat das natürlich auch mit der Bibel gerechtfertigt. Und das war für mich sehr schlimm als junger Mensch.
Wenn Sophie mal wieder Ohrfeigen oder Schläge auf den Hintern bekommt, dann sagt die Mutter, in der Bibel steht schon, wer sein Kind liebt, der züchtigt es.
Meine Mutter war sehr, sehr streng und hat natürlich auch dementsprechend mich sehr eingegrenzt und sehr kontrolliert. Also so Kleinigkeiten auch wie den Stecker des Fernsehers in eine verschließbare Dose zu packen, damit ich nicht fernsehen kann, meine Sachen durchsucht und so weiter. Ich glaube, dass viele Zeugen Jehovas sich auch eher selbst sehr kontrollieren. Also man wird sich selbst auch irgendwo zu einem Feind gemacht, weil man dazu angehalten ist, seine Sünden zu beichten, zu gestehen und dementsprechend natürlich auch dann mit Sanktionen irgendwo rechnen muss, je nach Schweregrad.
Sophie ist eigentlich eher ein Papakind. Der ist nicht so streng wie die Mutter, erlaubt ihr viel mehr und schenkt ihr auch öfter mal was. Er war auch nie so glaubensfanatisch wie die Mutter. Und jetzt soll sie ihn nur noch ab und zu sehen?
Das hat mich schon sehr geprägt oder sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich natürlich auch beobachtet habe, dass er von einem Tag auf den nächsten von seinen vermeintlichen Freunden plötzlich ignoriert wurde und sie schlecht über ihn gesprochen haben und er plötzlich persona non grata war. Von daher war das so das erste Mal, dass mir so die Augen geöffnet wurden und ich dann plötzlich hinterfragt habe, wie das möglich ist, dass er von heute auf morgen so eine 180-Grad-Wende in seinem Ansehen auch bei den anderen hingelegt hat. Ja.
Die Ältesten der Glaubensgemeinschaft drängen Sophie, möglichst wenig Kontakt zu ihrem Vater zu haben, weil sonst ihr eigener Platz im Paradies gefährdet ist. Denn ihr Vater ist angeblich für immer verloren.
Das ist ja auch schlimmer als der Tod. Also würden die Personen zum Beispiel sterben als Zeugen Jehovas, hätten sie ja diese Wiederauferstehungshoffnung im Paradies. Aber da sie sich ja bewusst dagegen entscheiden, fällt das weg. Also dann sind sie quasi ja, in der Hand des Teufels, wenn man so möchte, und können nicht wieder auferstehen nach dem Weltuntergang. Das ist ja die Ideologie, das ist ja der Glaube dahinter.
Ihr Vater hat mittlerweile eine neue Frau kennengelernt. Mit der zieht er auch bald zusammen und die beiden heiraten. Die Frau bringt eine 3-jährige Tochter mit in die Ehe. Sophie freut sich über die Stiefschwester. Sie wollte immer Geschwister haben. Durch die neue Patchwork-Familie taucht sie in eine andere Welt ein. An manchen Wochenenden unternehmen sie Ausflüge zu Schlössern, Burgen und Tierparks. Sophie darf bei ihrem Vater sogar Fernsehen gucken. Und zum ersten Mal kommt bei ihr der leise Gedanke auf, wie wäre es auszuziehen und bei dem Vater in der verbotenen Welt zu leben. Aber sie sitzt zwischen den Stühlen. Wenn sie bei ihrer Mutter bleibt, mit der sie sich nicht versteht, kann sie auch bei den Zeugen Jehovas bleiben. Wenn sie zu ihrem Vater zieht, muss sie mit der kompletten Glaubensgemeinschaft brechen.
Ich habe natürlich meinen Glauben geliebt. Der Glaube ist das Wichtigste im Leben. Es wurde mir auch immer so beigebracht und so eingetrichtert, dass der Glaube Priorität Nummer eins ist, auch vor der Familie. Und wenn dazu gehört, dass man zu Ausgeschlossenen den Kontakt abbricht, auch wenn es Familienangehörige sind, dann ist das so. Natürlich traut man sich dann nicht von heute auf morgen zu sagen, ich werfe jetzt alles weg, meine ganzen Werte, meine ganzen Ansichten, mein ewiges Leben. Also wir reden hier nicht über 2,50 Euro, sondern wir reden über die komplette Identität. Das ist allumfassend.
Dann in der Pubertät mit 13 geht Sophie richtig schlecht. Von ihrer Mutter fühlt sie sich nur rumkommandiert und gedemütigt. Und sie trifft eine Entscheidung. Heimlich, damit die Mutter es nicht merkt, schafft sie bei Wochenendbesuchen Bücher und andere Sachen in die Wohnung des Vaters. Da hat sie ein Zimmer. Mit ihrem Vater sucht sie Möbel aus für ihren Einzug. Zusammen mit ihrer neuen Stiefmutter streicht sie das Zimmer rot und gelb. Alles ist vorbereitet. Aber dann klingelt das Telefon. Ihr Vater ist dran. Er druckst rum, sagt, dass er es zwar schön fände, wenn sie einzieht, aber seine Frau ist nun doch dagegen. Und er sagt, er will keinen Streit. Sophie ist am Boden zerstört. Das Verhältnis zu ihrem Vater hat einen schweren Knacks bekommen. Sie bleibt bei den Zeugen, zieht aber mit 16 zu Hause aus. Sie macht eine Ausbildung in einem anderen Ort, ganz in der Nähe ihrer Heimat. Statt des Unterhalts bezahlt der Vater jetzt die Miete für die Einzimmerwohnung. Trotzdem nimmt sie immer noch an den Zusammenkünften der Zeugen in ihrer Gemeinde teil. Von dieser Verpflichtung kann sie sich einfach nicht frei machen. Noch nicht. Bis ihr dieser eine Mensch begegnet. Steve. Er wohnt direkt um die Ecke und sie haben den gleichen Weg zur Fahrschule. Steve quatscht sie einfach an. Und seitdem gehen sie immer zusammen hin.
Also sie ist mir vorher schon mit aufgefallen. Ich habe sie nur immer allein gesehen.
Steve ist auch 16 und wohnt mit seinem Bruder noch bei seinen Eltern.
Für mich war sie so besonders, weil sie war ja noch so jung, sie war in meinem Alter, hat alleine gewohnt. Also das, was ich auch alles wollte, war dann so selbstständig. Und ich hatte sie so als kleines Vorbild gesehen, weil sie, naja, halt so selbstständig halt auch an sich halt auch war. Ja.
Das ist süß.
Dass Steve schwul ist, ist nicht zu übersehen. Und das sagt er ihr auch gleich. Sophie mag Steve auf Anhieb. Und das Gefühl der Sympathie ist stärker als das, was sie eigentlich als gute Zeugin Jehovas denken müsste. Dieser Mensch lebt in schwerer Sünde. Ich darf keinen Kontakt mit ihm haben.
Homosexualität war für mich die Ausgeburt des Teufels. Aber trotzdem mag ich dich und will Zeit mit dir verbringen. Aber irgendwie darf das niemand merken. Und ich muss natürlich auch aufpassen, dass du mich nicht, das nicht abfärbst, deine Sündhaftigkeit. Und das war so ein Widerspruch in mir, aber ich bin deinem Charme einfach erlegen.
Sophie und Steve sitzen zusammen auf dem Sofa und erinnern sich.
Ich war einfach auch beeindruckt von dir, mit was für einer Selbstverständlichkeit du durchs Leben gehüpft bist. Und du hast es ja wirklich ausgelebt und warst so super selbstbewusst oder hast zumindest Selbstbewusstsein ausgestrahlt und hast dich nicht darum gekümmert, was andere über dich reden, was andere von dir denken. Und ich war da auch total beeindruckt, weil ich so dachte, ich wäre auch gern so. Also ich verstecke mich ja, also nur weil ich mal mit dem Rock rausgehe. Und du bist hier so ein offenes Buch einfach für alle und das fand ich total beeindruckend. Da dachte ich irgendwie, krass, da kann ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden von diesem Selbstbewusstsein.
Dass sie eine Zeugin Jehovas ist, erzählt sie Steve erstmal nicht.
Es war für mich also ein neues Gefühl, jemanden zu haben, der nichts über meinen Glauben weiß und der mich aber nicht ablehnt. Also dieses Gefühl, ich habe jetzt einen echten Freund, der kein Teil der Gemeinschaft ist. Das war super schön, es war super aufregend, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen Sorge, wenn wir draußen unterwegs waren, dass uns zum Beispiel die Freundin meiner Mutter, die auch Zeugin war, dass sie uns zum Beispiel sieht oder jemand anders aus der Gemeinschaft und mich dann darauf anspricht, was ich zum Beispiel mit einem weltlichen Menschen Zeit verbringe.
Und wieder sitzt Sophie zwischen den Stühlen.
Mein Horror War immer, ich bin ja zweimal pro Woche zur Versammlung gefahren, in Kleid und Rock. Und dass du mich auf dem Weg zum Auto siehst, wie ich diese Klamotten trage und mich fragst, wo ich hingehe, weil ich durfte ja auch nicht, also Lüge ist ja auch Sünde, das war immer meine Horrorvorstellung. Also ich hatte das Gefühl, also ich konnte ja zu dir nicht ehrlich sein, ich konnte aber auch zu der anderen Seite, zu der Zeugenseite auch nicht ehrlich sein. Und ich hatte halt Angst, dass jede der beiden Welten etwas von der anderen Welt mitbekommt.
Und dann passiert das, was Sophies schlimmster Albtraum ist. Die beiden begegnen sich in Leipzig in der Straßenbahn. Steve ist gerade mit seinen Freunden unterwegs und hat in der Innenstadt ein Poster vom Schauspieler Jared Leto gekauft. Einer aus der Gruppe ist Fan von Leto. Steve trägt das große Foto. Darauf ist der Schauspieler halbnackt und in einer sexy Pose zu sehen. Sophie ist mit einer Glaubensschwester unterwegs.
Und da habe ich sie in der Straßenbahn gesehen, in ihrer Kluft.
Es war sehr peinlich. Es war ganz, ganz schlimm. Und ich kam da gerade aus dem Predigtdienst. Also ich hatte richtig Angst, dass du irgendwas sagst.
Aber ich bin nicht zu ihr hin und habe irgendwie irgendwas gesagt, sondern da wusste ich es noch nicht. Ich habe sie halt einfach machen lassen. Und das, denke ich, war halt auch immer so ein Punkt, den sie so gut verstanden hat und auch geschätzt hat an mir, weil ich lasse halt jeden sein, wie er ist.
Also ich habe mich vor dir geschämt dafür, wie ich aussah und dass ich mit der Frau unterwegs war. Und vor der Frau habe ich mich geschämt, dass ich dich kenne und dass du offen ein riesen Plakat von einem halbnackten Mann mit dir rumträgst. Ja, es war schwierig, oh mein Gott.
Eigentlich würde man an dieser Stelle der Geschichte doch denken, Sophie ist schon mit einem Fuß raus aus der Sekte. Sie hat es fast geschafft. Aber jetzt kommt etwas, wo ich am liebsten aufschreien würde. Trotz aller Zweifel lässt sie sich taufen. Da ist sie 17. Kein ungewöhnliches Alter bei den Zeugen für die Taufe. Sophie wird in einem großen Wasserbecken untergetaucht. Sie muss versprechen, sich Jehova hinzugeben, um seinen Willen zu tun. Und damit, das weiß sie, verpflichtet sie sich, keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater zu haben. Eigentlich dürfte sie auch Steve nicht mehr treffen.
Da bin ich dann wieder in eine tiefe Depression gerutscht und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann Sachen hinterfragt habe, die ich in jüngeren Jahren nicht hinterfragt habe. Zum Beispiel würde ich selber, wenn ich mal ein Kind hätte und mein Kind sich gegen die Gemeinschaft entscheidet, den Kontakt zu meinem eigenen Kind abbrechen? Natürlich nicht. Das würde ich nicht übers Herz bekommen. Genauso wie das Bluttransfusionsverbot. Würde ich meinem eigenen Kind, wenn es einen Unfall hat und darauf angewiesen ist, eine Bluttransfusion zu bekommen, um weiter am Leben zu bleiben, würde ich meinem Kind das untersagen? Natürlich nicht.
Gleichzeitig hat sie den Mut, Steve zum ersten Mal von den Zeugen Jehovas zu erzählen. Sie ist total aufgeregt, als sie vorsichtig mit ihrem Geständnis beginnt. Sie hat Riesenangst, dass Steve nichts mehr mit ihr zu tun haben will, wenn er erfährt, bei welcher komischen und homophoben Sekte sie ist. Aber ihr Freund reagiert ganz entspannt.
Also für mich war Religion Quatsch. Also ich bin nie religiös erzogen worden. Ich hatte immer, mach was du willst, es ist alles okay. Und wollte da mich mit auch gar nicht auseinandersetzen. Und dann fing sie an, auf einmal zu erzählen, naja, also ich bin bei den Zeugen Jehova und aha. Und ich, also als 17-Jähriger, da beschäftigst du dich mit anderen Dingen, aber nicht mit sowas. Also sie hat mir das dann erklärt, ich habe das alles nicht verstanden, weil ging mich ja auch nichts an. Und ich habe sie halt einfach akzeptiert, ja, ist halt so, Punkt.
Steve verurteilt sie nicht. Das beeindruckt sie sehr. Bis dahin galt gut oder böse, richtig oder falsch. Und plötzlich ist da einer, der nicht wertet. Sie ahnt, dass Steve sowas wie Schuldgefühle, die ja ihr ständiger Begleiter sind, gar nicht kennt. In seiner Nähe spürt sie zum ersten Mal etwas, das ihr bisher fremd ist. Sowas wie Leichtigkeit. Gerade hat sie sich noch taufen lassen, jetzt macht sie eine Pro- und Kontraliste, was für und was gegen die Glaubensgemeinschaft spricht. Ihr ist klar?
Wenn ich diese Entscheidung treffe, muss ich mir sicher sein. Ich muss mir zu 110% sicher sein, weil es gibt keinen Weg zurück. Ich würde nie sagen, oh, jetzt habe ich mich geirrt, jetzt gehe ich wieder in die Zusammenkünfte für ungefähr ein Jahr, setze mich dann dort jedes Mal in die letzte Reihe, während alle um mich herum mich nicht mal ansehen, mich nicht grüßen, mich ignorieren. Wenn man zurückkehren möchte, muss man sich natürlich wirklich sehr selbst erniedrigen und beweisen, dass es einem ernst ist und Reue zeigen und das tut man durch so ein Verhalten. Ja, das ist wirklich ein langwieriger, nervenaufreibender, sehr demütigender Prozess und da wusste ich, das würde ich niemals machen.
Es ist unendlich schwer. Aber dann ist es soweit. Sie will die Zeugen Jehovas verlassen. Und sie weiß, was das bedeutet. Sie wird fast alle nahen Menschen in ihrem Leben verlieren. Aber durch Steve hat sie jetzt jemanden in der anderen Welt. Jemanden, dem sie zu 100% vertrauen kann.
Das ist schon eine große Sache. Ja, und sich davon dann frei zu machen und zu sagen, okay, heute gehe ich diesen Schritt und enttäusche einfach mal alle konsequent, sowohl Gott als auch jeden einzelnen Menschen dort, das ist schon eine große Nummer. Und ich glaube, dieser Mut, den es da braucht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt. Also der muss ja irgendwo aus mir tief rausgebrochen sein. Und ich glaube auch geboren aus Schmerz und aus Enttäuschung und aus diesem Überlebenswillen einfach. Also, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich genug gelitten. Jetzt muss ich wirklich etwas ändern, weil sonst gehe ich da dran kaputt.
Als Sophie zur Feier des Abendmahls in den Königreichssaal geht, weiß sie, dass dies der Abschied von allen ist. Sie trägt ein bodenlanges, eng anliegendes schwarzes Kleid, High Heels und ein dezentes Make-up. Nicht gerade das typische Auftreten bei den Zeugen Jehovas, aber ihr Abgang soll sexy sein. Immer wieder hat sie sich diesen Moment bildlich vorgestellt. Und auch wenn sie vorher total zerrissen und nervös war, jetzt ist sie ganz gefasst. Ruhig und klar teilt sie den engsten Glaubensgeschwistern mit, dass sie heute zum letzten Mal hier ist. Tränen fließen. Bei den Glaubensgeschwistern und bei Sophie.
Aber ich wusste, ich habe keine Wahl. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und danach, das war eigentlich dann auch alles wie im Film.
Sophie verlässt die Versammlung und hört im Auto ihr Lieblingslied. Reach the Sun von Northern Light. Sie fühlt sich wie eine Kriegerin, die erfolgreich aus einer Schlacht kommt. Wie ein neuer Mensch. Mit 18 Jahren beginnt ihr neues Leben.
Ich weiß auch noch ganz genau, dass dein Geburtstag die erste Geburtstagsparty war, auf die ich gegangen bin. Ich weiß auch noch ganz genau, was ich für ein Kleid anhatte. Und da konnte ich das Geburtstagslied nicht singen, weil ich den Text nicht kannte. Habe ich dir überhaupt was geschenkt? Ich wusste ja gar nicht, wie macht man denn das? Also so null sozialisiert bei solchen Sachen. Aber ich habe das durchgezogen.
Sie kappt die Verbindung zu den ehemaligen Glaubensgeschwistern. Aber oft ist da diese Angst, dass die Ältesten vor ihrer Tür stehen könnten, um sie zur Rede zu stellen und umzustimmen.
Ich war ja schon immer sehr, sehr anfällig für Schuldgefühle und ich wusste, wenn ich mich jetzt hinsetze mit den Ältesten und die machen mir ein schlechtes Gewissen und die sagen mir, wie enttäuscht Gott von mir ist und dass ich alle anderen auch enttäusche und dass ich jetzt in der Hand vom Teufel bin und der Weltuntergang und ich werde sterben und so. Ich war in keiner guten, gesunden mentalen Verfassung. Deswegen bin ich diesen Gesprächen einfach aus dem Weg gegangen, weil ich wusste, ich kann das nicht durchziehen, wenn ich mich darauf einlasse.
Heute sagt Sophie, dass sie damals fast paranoid gewesen ist. Wenn Steve sie zu Hause abholt, muss er erst mal checken, ob die Luft rein ist. Er läuft die Straße entlang, hält Ausschau nach Leuten, die verdächtig nach Zeugen Jehovas aussehen und schreibt ihr eine SMS, wenn alles safe ist.
Ich habe ja ihre Angst auch gespürt. Und immer erst dann, wenn alles sicher war, dann gab es die Nachricht oder den Anruf und du kannst rauskommen und jetzt geht's los.
Steve macht das alles mit. Wieder urteilt er nicht.
Man fängt halt komplett alleine dann an, bei null. Man hat kein soziales Umfeld, weil man im Vorfeld natürlich keine sozialen Kontakte großartig aufgebaut hat. Deswegen war es für mich so wichtig, dass du da warst, weil sonst hatte ich ja keine Freunde.
Steve stößt ihr die Tür zu einer ganz neuen Welt auf. Und sie feiert Geburtstage, Weihnachten mit seiner Familie und lernt jede Menge neue Leute kennen.
Also sie musste ja zwangsläufig mit. Ich habe sie schon immer oft zu irgendwelchen Sachen gezwungen, worauf sie halt keinen Bock hatte, um halt ihr zu zeigen, ey, das ist gar nicht so schlimm. Ja. Das beißt nicht, das tut nicht weh, die sind alle nett, das ist alles gut und du brauchst keine Angst haben. Und ja, ich habe sie eigentlich immer unterstützt, egal bei welchen Sachen auch immer.
Also es war für mich schon immer sehr unangenehm, weil ich mich halt wirklich wie so ein Alien gefühlt habe, als wäre ich so auf einem anderen Planeten. Und man kann das ja auch nicht von heute auf morgen alles nachholen. Also ich habe ja heute noch Wissenslücken. Also ich habe Harry Potter bis heute nicht geguckt und nicht gelesen. Aber dazu stehe ich, das ist nicht schlimm. Also ein paar Sachen kann man aufholen, aber es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis es sich auch natürlich anfühlt. Weil wenn das immer so besetzt ist mit sowas Negativen im Kopf einfach, also zum Beispiel das Weihnachten oder Geburtstag und alle möglichen Sachen, also diese Prägung erstmal rauszukriegen und wegzutrainieren, das ist halt wirklich so ein langwieriger Prozess.
Habt ihr euch vielleicht schon mal mit Glaubenssätzen beschäftigt? Das sind tief verwurzelte Überzeugungen, die wir in der Kindheit gelernt haben. Sie formen unser Denken und Verhalten oft ohne, dass wir es merken. Und manchmal stehen sie uns dann später, wenn wir erwachsen sind, im Weg. Diese alten Denkmuster von früher loszuwerden, das finde ich schon ziemlich schwierig, auch ohne Angst vor einer Strafe von Gott. Bei Sophie geht es aber nicht nur um ein paar Glaubenssätze, sie muss einfach alles, aber auch wirklich alles, was sie aus ihrem alten Leben kennt, auseinandernehmen, hinterfragen und neu überschreiben.
Man hat ja vorher keine freie Entscheidung, keine Wahlmöglichkeit bei irgendwas. Will ich studieren? Will ich mal einen kurzen Rock anziehen? Will ich mal vielleicht ein Date haben mit irgendeinem Typen? Oder vielleicht auch mit einer Frau? So, das stand ja alles nie zur Debatte. Und plötzlich hat man dieses riesige Feld an Möglichkeiten, an Optionen. Das ist ja überwältigend. Das kann man ja gar nicht begreifen. Das ist ja nicht von dieser Welt. Das kommt ja dann erst so nach und nach.
Der Kontakt zu ihrer Mutter bricht ganz ab. Aber darüber ist Sophie auch nicht traurig. Zu ihrem Vater nimmt sie vorsichtig wieder Kontakt auf.
Wir haben uns dann irgendwann wieder angenähert, aber wenn solche gravierenden Dinge passieren, wie sie in meiner Kindheit passiert sind, kann man nicht so tun und sollte man nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Ja, also ist ganz schwierig. Ist ganz schwierig, aber das ist für mich auch okay. Ich bin wirklich der Ansicht, man muss kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern erzwingen, wenn gewisse Sachen vorgefallen sind. Eltern haben Verantwortung und natürlich haben die auch eigene Probleme und so weiter. Aber ja, dafür sind es Eltern, dass sie sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmern. Und es sind einfach viele Sachen vorgefallen und ich bin kein Fan davon, so zu tun, als wäre nichts gewesen und einen auf heile Welt zu machen. So bin ich nicht und das muss ich auch nicht. Also ich will mir lieber selbst treu bleiben, anstatt nur damit jemand anders sich besser fühlt mit der Vergangenheit. Das widerstrebt mir.
Die ersten Jahre nach dem Ausstieg versucht Sophie, ihre Zeit in der Sekte möglichst zu verdrängen. Sie schämt sich und will nicht, dass jemand davon erfährt, dass sie Zeugin Jehovas war.
Es war mir richtig, richtig peinlich. Ich habe gemerkt, irgendwas ist noch nicht im Lot.
5 Jahre nach ihrem Ausstieg nimmt sie ein YouTube-Video auf und macht ihre Vergangenheit bei den Zeugen Jehovas öffentlich.
Da habe ich dann gemerkt, was ich brauche, um zu heilen, nämlich zu akzeptieren, erstens, es ist nicht meine Schuld und es gibt ganz viele andere Menschen da draußen, die genau das Gleiche erlebt haben wie ich und dass ich bei dem, was ich erlebt habe, so wie ich bin, richtig bin. Und da hat mir dieser Gang in die Öffentlichkeit wirklich sehr, sehr viel gegeben und erst in dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass es wirklich auch ein Teil von meinem Leben ist und dass ich das einfach so hinnehmen muss und dass ich ja so gar nicht wäre, wenn ich das nicht erlebt hätte, wie ich bin, das ist der Moment gewesen, wo die Heilung begonnen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Steve, den sie meistens Stiefel nennt, ist bei ihrem Schritt, sich zu outen, an ihrer Seite. Schließlich hat er ja Erfahrungen mit Coming Out. Nur hatte er es durch sein offenes und tolerantes Umfeld viel leichter. Jetzt gibt er ihr den Halt, den es für so einen Schritt braucht. Und auch seine Eltern sind für sie da.
Ich bin heute, muss ich sagen, mit einer ganz, ganz tollen Familie gesegnet, nämlich der Familie von Stiefel. Und das ist sehr, sehr schön, weil meine leiblichen Eltern mir einfach auch nie das gegeben haben, was ich brauche, was ich benötige und meine Bedürfnisse nie an erste Stelle gesetzt haben. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich heute eine Familie habe, die das tut und die mich so liebt, wie ich bin und wo ich nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen muss, nur damit ich geliebt werde. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was ich mir jemals hätte wünschen können.
Das war Mein Mensch. Heute Sophie und die Abgründe des Glaubens. Autor dieser Folge Michael Hollenbach. Diese und viele weitere Folgen von Mein Mensch könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch auch unseren Kanal. Da bekommt ihr jede Folge automatisch. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, der eurem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat? Jemand, der euch in einer harten Zeit Mut gegeben hat? Oder diesen einen Satz gesagt hat, der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Und nächste Woche lernt ihr Gülay kennen, die über 20 Jahre in einer extrem schwierigen Ehe gefangen ist, bis sie zufällig einen Film sieht mit einer Frau, die nicht alles hinnimmt. Gülay ist so elektrisiert, dass sie etwas wagt, mit dem niemand gerechnet hätte. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In vielen unserer Mein-Mensch-Geschichten verbergen sich ja auch psychologische Fragen. Wenn ihr tiefer in ein psychologisches Thema einsteigen wollt, dann hört doch auch mal in dem Psychologie-Podcast von WDR 5 rein. Er heißt Innenwelt. Darin spricht Verena Kapell mit Psychologen und Psychiatern über Themen von ADHS bis Zukunftsangst, von Achtsamkeit bis Selbstbewusstsein und auch über Beziehungen zu anderen und zu uns selbst. Verena Kapell stellt Fragen zu psychologischen Phänomenen und Problemen, die uns besser verstehen lassen, warum wir wie handeln. WDR 5 Innenwelt. Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes.